IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
Der Aufbruch ins All beschäftigt uns heute. Asteroiden, Mars, alle wollen wieder zum Mond. Das ist alles sehr attraktiv, offenbar für die Forschung und auch für private Firmen. Und da will die Europäische Weltraumorganisation auch mitspielen. Wir fragen gleich den ESA-Generaldirektor, haben wir das Zeug dazu? Oder laufen wir den USA und inzwischen auch China hinterher? Und außerdem geht es um einen erstaunlichen Trend. Wir fragen, was bringt Mouth-Tapping? Man könnte auch schlicht und einfach sagen, Mund zukleben, damit man besser schlafen kann.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Gerade wenn es um die spektakulären Raumfahrtmissionen geht, da stehen ja oft dieselben Akteure im Rampenlicht, die NASA, inzwischen auch immer öfter China oder auch private Firmen wie SpaceX. Die haben ja gestern erfolgreich erstmals die Raumfähre Starship ins All befördert mit eben mal der größten Rakete der Welt. Die ist zwar nach kurzer Zeit wieder abgestürzt, aber der Rummel darum, der war riesig. Und auch der Europäischen Weltraumorganisation ESA, auch der mangelt es nicht an ambitionierten Projekten.
Es sind ganz verschiedene Bereiche im All, in denen die Europäische Weltraumagentur ESA aktiv ist. Da wären als erstes die erdnahen Umlaufbahnen, der Raum zwischen ein paar hundert Kilometern bis etwa 2000 Kilometern über der Erdoberfläche. In 400 Kilometer Höhe zieht die internationale Raumstation ISS ihre Kreise. Auch tausende Satelliten sind hier unterwegs. Sie liefern Internet aus dem All, Daten für Navigationssysteme und sie beobachten von hier aus jeden Winkel der Erde. 2024 will die ESA weitere Galileo-Satelliten dorthin schicken. Die sollen das europäische Navigationssystem noch präziser machen. Der Erdbeobachtungssatellit EarthCare beispielsweise, gebaut zusammen mit der japanischen Weltraumagentur, soll die Temperaturentwicklung der Erde genauer vermessen als je zuvor. Um den Klimawandel noch zu bremsen und uns hier besser anzupassen, brauchen wir nämlich jede Menge Daten. Eine ganze Etage höher in den Umlaufbahnen gibt es ein klares Ziel: den Mond. Auch beim Wettlauf zum Erdbegleiter will die ESA mitspielen. Sie wird zum Beispiel für den ersten bemannten Flug der Mondrakete Artemis ein lebenswichtiges Modul beisteuern. Es versorgt die Astronauten mit Sauerstoff, Wasser und allem, was sie brauchen. Neben Erdbeobachtung und Mond dürfte ein Highlight der ESA in diesem Jahr die sogenannte Hera-Mission werden. Die Sonde wird im Herbst von einer amerikanischen SpaceX-Rakete ins All transportiert. Ihr Ziel? Ein weit von der Erde entferntes Asteroidenpärchen. Zwei Gesteinsbrocken, die einander umkreisen. Auf einem der beiden war 2023 die NASA-Sonde DART eingeschlagen, um herauszufinden, ob man einen Asteroiden, der die Erde bedroht, ablenken könnte. Hera soll nun genau vermessen, wie gut dieser Test geklappt hat. Daneben gibt es viele weitere Projekte und Kooperationen. Zum Beispiel wird auf der Erde ein Mondtrainingszentrum aufgebaut. Darin sollen zukünftige Mondastronauten üben können, wie man auf der Mondoberfläche arbeiten kann. Simulierte Mondanziehungskraft inklusiv.
Also die Ziele gehen der europäischen Raumfahrt nicht aus und man muss sich trotzdem immer wieder entscheiden, auf welche Missionen legt man jetzt den Fokus. Und einer davon ist ganz klar der Mond und da ist auch Bayern vorne mit dabei. Diese Woche hat ein Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen den Zuschlag bekommen für ein neues Mondkontrollzentrum. Da ist der Vertrag feierlich unterzeichnet worden. Für uns war das eine gute Gelegenheit, den Chef der ESA, Generaldirektor Josef Aschbacher, dort zu fragen, ja, wohin will die europäische Raumfahrt eigentlich? Herr Aschbacher, es gibt so ein paar Bereiche, da ist die europäische Raumfahrt traditionell sehr stark, in der Erdbeobachtung zum Beispiel oder inzwischen auch mit einem eigenen Navigationssystem, Galileo, von dem wir profitieren. Trotzdem die Faszination, die geht eigentlich oft eher von den Forschungsmissionen aus. Wie wichtig sind Ihnen die?
Die sind enorm wichtiger. Die Missionen, die wirklich ins Universum schauen und das Unbekannte, die großen Fragen des Universums studieren und Daten liefern, das ist unheimlich faszinierend. Ich nehme das Beispiel Euklid, eine Mission, die wir letztes Jahr gestartet haben.
Ein Weltraumteleskop, das vielleicht eine der größten Fragen des Universums klären soll.
Ein Weltraumteleskop, ganz richtig, das sogenannte dunkle Materie und dunkle Energie studiert oder Messungen bereitstellt, um diese Studien durchzuführen. Sie müssen sich vorstellen, dass all das, was wir sehen, alles auf der Erdoberfläche, die Ozeane, die Berge, die festen Materie, die wir angreifen können, aber auch all die Sterne, die wir im Universum sehen, das macht nur 5% des gesamten Universums aus. 95% sind sogenannte dunkle Energie und dunkle Materie, die wir nicht sehen können, wo wir zwar annehmen, dass sie existieren, weil wir indirekt darauf zurückgreifen oder Ableitungen machen können, aber wir können sie nicht sehen. Es ist unheimlich faszinierend, dass es sowas gibt. Und diese dunkle Energie, dunkle Materie studieren wir eben mit diesem Teleskop Euclid. Und das hat gerade seine Messungen begonnen. Wir haben erste Bilder veröffentlicht, die sind unheimlich spannend, unheimlich faszinierend. Und da hat auch Weltraum diese Rolle der Faszination, der Inspiration, die wir ausüben. Und das ist natürlich immer was ganz, ganz Tolles, abgesehen davon, dass sie technologisch unheimlich herausfordernd sind und wirklich einzigartig sind weltweit.
Und erlauben Sie mir die Zwischenbemerkung, an der Stelle fangen auch Ihre Augen zu leuchten an.
Absolut, Sie sehen das, das ist genau so. Also wenn man sich das vorstellt, was hier gemacht wird und auch die Begeisterung, die man hier weltweit erzeugt mit diesen Teleskopen oder mit diesen Messungen, das ist wirklich faszinierend.
Jetzt wollen alle wieder zum Mond, es gibt einen neuen Wettlauf zum Mond, auch Europa will da dabei sein. Welche Rolle kann Europa und insbesondere Deutschland dabei spielen?
Ja, Europa ist sicher, was den Weltraum betrifft, sehr auf unserem Planeten Erde fokussiert. Ich habe gerade die Beispiele Navigation und Erdbeobachtung erwähnt. Auch die Telekommunikation ist Europa sehr stark. Das heißt, in diesen drei Disziplinen, Navigation, Erdbeobachtung, Telekommunikation, geben wir die Hälfte unseres ESA-Budgets aus. Das zeigt schon die Schwerpunkte, die wir hier verlagern. Im Gegensatz zur NASA, wo 50% des Budgets für Exploration ausgegeben wird, also Mond, Mars und das Universum. Europa macht natürlich auch wichtige Projekte auf dem Mond. Wir haben gerade in der letzten Ministerratskonferenz im November 2022 beschlossen, dass wir zwei große Programme initiieren. Eines nennt sich Moonlight und das andere Argonaut. Moonlight ist ein Programm, das Navigation und Telekommunikation um und auf den Mond bereitstellen wird, so wie auf der Erde, wo wir Telekommunikationssatelliten und das Galileo-Navigationssystem haben.
Weil wir das besonders gut können in Europa?
Weil wir das gut können, absolut. Und auch, weil das ein zukünftiger Markt werden wird. Also es wird auf dem Mond eine Wirtschaft sich entwickeln. Das dauert natürlich, aber die wird sich entwickeln. Und es wird Dienstleister geben, die einfach diese Services anbieten, Kommunikation, Navigation. Und da will ich, dass Europa gut positioniert ist, dass unsere Firmen hier auch, natürlich zuerst basierend auf unseren Entwicklungen der ESA, aber dann mittelfristig bis längerfristig auch Leistungen anbieten können, sprich Services, Dienstleistungen verkaufen können.
Da setzen gerade die USA immer mehr auf private Firmen. Wie stark, Herr Aschbacher, sind wir da hinten dran in Europa?
Ja, wir sind etwas hinten dran, um ganz ehrlich zu sein. Also wenn wir global die Zahlen vergleichen, dann haben wir in Europa, ich sage mal im Vergleich auf dem öffentlichen Sektor, etwa 14% der Finanzmittel im Vergleich zu globalen Investitionen. Die NASA ist natürlich mit Abstand der größte Finanzier der Weltraumprogramme aus öffentlicher Sicht. Aber auch im kommerziellen Bereich holen wir auf, wir holen stark auf und zwar steil, allerdings kleiner und weniger. Unser Anteil ist natürlich etwas geringer. Wir haben das letzte Jahr in etwa 900 Millionen an privaten Geldern akquirieren können, sprich die Innen Weltraum geflossen sind von Wagniskapitalgebern und Ähnlichen. Das heißt, das nimmt zu, aber, und das ist wirklich ein großes Aber, Amerika ist hier wirklich einige Jahre voraus und das ist etwas, was mir etwas Sorgen bereitet in Europa, dass wir zum einen die Exzellenz haben. Wir haben unglaublich tolle Ingenieure und Wissenschaftler und technisch ausgebildete Fachkräfte. Allerdings haben wir nicht den gleichen Mut und auch nicht die gleiche Geschwindigkeit zu investieren und auch Risiko einzugehen. Und das ist etwas, was in Europa sich verbessern muss.
Das heißt, Sie wünschen sich da mehr Agilität auch?
mehr Agilität, mehr größere Geschwindigkeiten, auch mehr Bereitschaft, Risiko zu nehmen. Amerika, das beste Beispiel ist natürlich SpaceX, nimmt enorme Risiken, wenn sie eine Rakete entwickeln oder auch die Starlink-Satelliten entwickeln. Und die verbessern sich auch mit jedem Start, da werden Änderungen durchgeführt. Und das ist faszinierend. Ich habe das wirklich im Detail auch studiert und natürlich gesehen, wie und was kann man in Europa anwenden. Es ist nicht eins zu eins anwendbar. Wir haben eine andere Kultur, wir haben andere Rahmenbedingungen. Wir sind auch multinational aufgestellt, während in Amerika hat man natürlich ein großes Land. Also wir haben einige andere Randbedingungen, aber die ESA als europäische Weltraumagentur kann hier wirklich Akzente setzen, Pionierarbeit leisten und das machen wir gerade, um diese Kommerzialisierung des Weltraums voranzutreiben.
Ist es nicht vielleicht auch eine große Stärke zu sagen, ich kann mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, ich kann mit den USA zusammenarbeiten, mit Japan, mit anderen. Inzwischen muss man China immer wieder nennen. Ist es nicht eine große Stärke, dass die ESA da, naja, in Anführungsstrichen unabhängig ist?
Ja, die ESA ist sicher die Agentur weltweit, die die meisten Kooperationen mit sehr, sehr vielen Partnern hat. Wir haben insgesamt etwa 500 internationale Kooperationsübereinkommen und mit verschiedenen Ländern. Manche sind sehr groß. Mit der NASA haben wir sehr viele relativ große Vereinbarungen, aber auch mit kleineren und mittleren Ländern. Und das ist wirklich eine Stärke der ESA, dass wir einfach auch sehr vielseitig uns orientieren, sehr viele wichtige Partner haben und auch sehr oft eine Brücke zwischen Ost und West sind und natürlich hier aktiv uns mit verschiedenen Partnern zusammentun. Eine Ausnahme muss ich wirklich machen und das ist Russland. Da haben wir die Kooperationen alle beendet, mit Ausnahme natürlich der Kooperation auf der Raumstation, aus sehr gut bekannten Gründen, weil die Sanktionen natürlich keine Kooperation zulassen und die Sanktionen werden sehr strikt implementiert und da sind wir natürlich sehr vorsichtig. China ist etwas an der Schwelle, wir haben Kooperationen mit China, aber die beschränken sich sicher in erster Linie auf wissenschaftliche Anwendungen, auch auf eine gemeinsame Mission, die wir jetzt durchführen, die nennt sich SMILE, ist auch eine Wissenschaftsmission. Natürlich immer sehr darauf schauend, wie die Technologie verwendet wird und natürlich die intellektuellen Nutzungsrechte sind natürlich zu bewahren und da haben wir natürlich sehr gute Mechanismen, um das zu gewährleisten.
Das heißt, wenn wir irgendwann nach ISS eine Raumstation haben, die den Mond umkreist, das sogenannte Lunar Gateway, wer wird da beteiligt sein?
Ja, da würden die westlichen Nationen beteiligt sein und der Führung von Amerika und Europa. Aber was sehr schön für mich als Generaldirektor der ESA ist, zu sehen, dass die Hälfte der Hardware, das heißt der Installationen, der Infrastruktur, die dieses Lunar Gateway haben wird, aus Europa kommen wird. Und zum größten Teil beigestellt durch die ESA als unsere Beiträge zum Artemis-Programm, aber auch eingekauft von unseren amerikanischen Partnern, die auch Technologie bei uns einkaufen. Also hier kann Europa wirklich sehr stolz sein, dass wir hier ein ganz, ganz wichtiger Partner im Artemis-Programm sind und zum Gateway maßgeblich beitragen werden.
Im Sommer gibt es vielleicht einen neuen Meilenstein. Da soll die europäische Rakete Ariane 6 das erste Mal starten, nach langer, langer Verzögerung. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, das ist gut für Europa, aber technologisch sind wir eigentlich hinten dran.
Die Ariane 6 wird sicher eine ganz tolle Rakete sein. Also wenn die starten wird, ich habe den Zeitrahmen 15. Juni bis 31. Juli angegeben als Fenster, in dem wir starten wollen. Ich werde in etwa einem Monat ein genaueres Datum festlegen können. Wir gehen noch durch die letzten Tests und wir müssen diese Tests noch abwarten, um das Datum festlegen zu können. Das wird sicher eine ganz tolle Rakete sein, ähnlich wie die Ariane 5, die sehr zuverlässig war und wirklich unser Arbeitspferd war, um Satelliten in den Weltraum zu bringen. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch unseren internationalen Partnern oder Kunden. Also die wird sicher ganz toll sein. Aber es ist richtig, die Ariane 6 ist nicht wiederverwendbar und das ist natürlich etwas, woran wir jetzt arbeiten. Wir haben bereits ein Programm, in dem wir arbeiten, Prometheus und Themis, das die Wiederverwendbarkeit der nächsten Generation vorbereitet. Aber, und das geht neben diesem Themis und Prometheus Programm, haben wir beschlossen, im November letzten Jahres in Sevilla beim Weltraumgipfel einen Wettbewerb zu starten, um neben der Ariane 6, die natürlich in die 30er Jahre aktiv unsere gute Dienste leisten wird, dass wir auch einen Wettbewerb machen, um neue Launcher, neue Raketen zu entwickeln, die natürlich klein anfangen, aber sich zu größeren Raketen entwickeln werden.
Herr Aschbacher, Sie haben uns vor 3 Jahren hier in IQ gesagt, Sie wünschen sich irgendwann eine europäische Frau, die auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlässt. Was wünschen Sie sich momentan, wenn Sie so 10 Jahre vielleicht in die Zukunft schauen?
10 Jahre ist ein relativ naher Zeitraum. Also im Weltraum dauert die Entwicklung der Infrastruktur natürlich einige Zeit. Was ich mir wünsche, ist, dass Europa in 10 Jahren wirklich eine Stufe aufgestiegen ist, den Weltraum voll als wichtiges Element für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, auch für die Sicherheit Europas erkannt hat und hier wirklich anerkannt ist, so wie in anderen Ländern, wie in Amerika, wie in China, in Indien, dass sie wirklich den Stellenwert erreicht hat, den die Weltraumtechnologie eigentlich verdient.
Also wir haben gelernt, es gibt große Pläne, nicht nur in dem, was um die Erde rum passiert, sondern auch Richtung Mond und Forschungsmissionen. Und es ist auch gar nicht so schlecht, sich ein bisschen die Unabhängigkeit in der Raumfahrt zu bewahren. Vielen Dank, Herr Aschbacher. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Veronika Bräse. Vero, es geht los mit einem erstaunlichen Trend, wie ich finde zumindest, in den sozialen Medien: Mouth-Taping.
Genau, das bedeutet, dass man sich nachts den Mund zuklebt, um besser zu schlafen. Was dann nicht passiert, das ist das.
Okay, also gegen Schnarchen klebe ich mir Klebeband über den Mund.
Genau, es gibt da solche Mundpflaster zu kaufen. Damit muss man dann durch die Nase atmen. Das hat Vorteile, kein Schnarchen mehr, klar. Außerdem, die Luft wird beim Einatmen angewärmt, befeuchtet und von den Nasenhärchen gereinigt.
Aber trotzdem kann es nicht irgendwie problematisch oder gefährlich sein, einfach im Mund zu kleben?
Ja, das kann gefährlich sein, weil manche Menschen, die atmen grundsätzlich durch den Mund. Und das hat natürlich Gründe. Da ist vielleicht die Nase verstopft, die Polypen versperren den Weg oder die Nasenscheidewand ist stark verkrümmt. Und deshalb kann es gefährlich sein, den Mund nachts einfach zuzukleben. Da sollte man erstmal rausfinden, warum das so ist und dann zu einem Experten gehen und sich da beraten lassen.
Was weiß man denn drüber?
Also die Studienlage ist da bei diesem Mouth-Taping ist ziemlich dünn. Da gibt es 2 Studien mit wenigen Probanden, die beschäftigen sich mit Mundpflastern und Schlafapnoe, also Atemaussetzern in der Nacht. Und die kommen zu dem Schluss, dass Mundpflaster die Atemaussetzer und auch das Schnarchen leicht verringern. Okay. Aber das ist noch nicht aussagekräftig, weil die Studien so klein sind. Da bräuchte es noch mehr Untersuchungen. Das Fazit: Menschen, bei denen die Nasenatmung gestört ist, die sollten sich von Schlafmedizinern und Medizinerinnen behandeln lassen, und Menschen, bei denen die Nase eh frei ist und die deswegen sowieso vor allem durch die Nase atmen, die brauchen gar kein Mundpflaster und die können sich das Geld dafür sparen.
Ja, mache ich.
Gut, vom aktuellen TikTok-Trend Mouth-Taping geht es jetzt gleich ganz weit zurück in die Geschichte, und zwar zu den Dinosauriern. Vor 100 Jahren haben Forscher schon einen Dino-Fund gemacht in der Nähe von Magdeburg und haben den beschrieben. Und damals war es aber ganz umstritten, um welche Art von Reptil es sich da handeln könnte.
Und jetzt weiß man es.
Ja, jetzt hat sich ein internationales Wissenschaftsteam am Naturkundemuseum Stuttgart nochmal zusammengetan, um die alten Knochen mit modernen Methoden zu analysieren. Und auffällig sind da die vielen Wirbel im Halsbereich. Jetzt ist sich die Fachwelt einig, dass sie den Meeressaurier mit dem längsten Hals vor sich haben, der weltweit jemals ausgegraben wurde.
Ein ordentlicher Dinosaurier braucht auch einen ordentlichen Namen. Wie heißt er?
Der nennt sich Trachelosaurus fischeri und er lebte vor ungefähr 250 Millionen Jahren im flachen Wasser. Der war 1,60 Meter lang, hatte so einen kleinen Kopf und einen langen, flexiblen Hals mit 20 Halswirbeln. Zum Vergleich, wir Menschen haben nur 7 Halswirbel. Mhm. Die Forschenden haben sich vorgenommen, jetzt regelmäßig Fossilien neu zu interpretieren, die vielleicht schon vor Jahrzehnten entdeckt wurden und im Museum umlagern. Vielleicht finden sich ja da noch weitere Überraschungen. Mhm. Zum Schluss noch eine Neubewertung. Charles Darwin hat einst behauptet, dass männliche Säugetiere größer sind als weibliche. Und das stimmt so nicht.
Nicht immer offenbar. Gibt es Ausnahmen?
Also da gibt es mehr als Ausnahmen. Forschende, die haben sich über 400 Säugetiere ganz genau angeschaut und die fanden raus, dass bei vielen Arten die Geschlechter gleich groß sind. Die Körperlänge ist bei der Hälfte der untersuchten Arten in etwa gleich. Bei 28% sind die Männchen größer, bei 22% die Weibchen. Okay. Also das ist recht ausgeglichen. Damit ist Darwins Behauptung widerlegt. Aber was das Image vom großen Mann unterstreicht, das sind eben imposante Erscheinungen, wie jetzt der große Hirsch mit dem großen Geweih, die Löwen mit der mächtigen Mähne oder auch der bullige Silberrücken bei den Gorillas. Elefantenbullen, die sind ja auch wirklich sehr groß. Aber es gibt halt auch noch viele kleinere Tiere. Und bei kleineren Säugetierarten sind die Frauen vorne dran. Zum Beispiel bei den Fledermäusen, bei den Hasen und bei anderen Nagetieren, da sind die Weibchen größer und schwerer als die Männchen.
Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. Also wir haben gerade gehört, die Männer sind nicht immer größer als die Frauen, auch im Tierreich. Und trotzdem, diese Körpergröße ist ja eines der ersten Dinge, die uns auffallen, wenn wir jemand gegenüberstehen. Können wir uns nicht aussuchen, spielt aber durchaus eine Rolle, zumindest im Schnitt, sagt man. Große Menschen sind zum Beispiel erfolgreicher als kleinere. Oder bei den Kindern, dann kennen wir es, die wollen ja oft endlich groß sein. Also die Körpergröße, die begleitet uns schon immer wieder. Und dann ist es eben so oft, dass die Kinder größer werden als die Eltern. Und das gilt nicht nur für Einzelne, sondern die Menschen werden seit geraumer Zeit tatsächlich immer größer als im Schnitt. Vor einigen tausend Jahren waren wir noch deutlich kleiner als heute. Aber warum ist das eigentlich so? Sebastian Kirschner.
Von wegen, früher war alles besser. Das Bett zu kurz, der Türstock zu niedrig, die Schuhe zu klein. So zumindest würde es uns wohl gehen, wenn wir plötzlich in der Welt unserer Urahnen, der ersten Bauern und Viehzüchter, leben würden. Denn vor mehreren tausend Jahren waren wir noch deutlich kleiner als heute. Im Schnitt rund 15 Zentimeter. Ist Größe also ein Zeichen für unseren Fortschritt und stetig wachsenden Wohlstand? Das hat sich unter anderem auch Eva Rosenstock gefragt.
Können wir das quasi als so ein Bruttoinlandsprodukt-Ersatz für die Vorgeschichte verwenden? Das war die ursprüngliche Idee. Und je weiter wir geforscht haben, wurde uns ja immer klarer, dass so ein eindeutiges Bild, wie das die Wirtschaftshistoriker zeichnen können, das hat sich halt in der Vorgeschichte gar nicht so abgezeichnet.
Sagt die Archäologin von der Universität Bonn. Doch von vorne, was hat sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und den USA genau untersucht? Die Genetiker und Altertumswissenschaftler haben Daten von über 1500 Skeletten ausgewertet, allesamt zwischen 6000 und 8000 Jahre alt. Gefunden bei Grabungen in Mitteleuropa, auf dem Balkan und im Mittelmeerraum. Knapp 130 Proben stammen auch aus der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt. Sie gehören zu Menschen aus der Gruppe der sogenannten Linienbandkeramik, erklärt Jörg Orschied vom Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, der nicht an der Studie beteiligt war.
Das ist die Zeit, wo die ersten Ackerbauern bei uns siedeln. Und das ist ungefähr so um 5400 vor Christus.
Das Besondere dieser Linienbandkeramiker? Sie besiedelten nahezu ausschließlich Gegenden mit fruchtbarem Lössboden. In dem erhalten sich Knochen meist sehr gut. Deshalb kann man mit ihnen auch gut ermitteln, wie groß die Menschen waren.
Da zeigt sich, dass diese Leute eben, das ist eine generelle Tendenz in dieser Zeit, relativ klein sind. Also da reden wir von Größe so um 1,65 bei den männlichen Individuen und ungefähr so zwischen 1,55 und 1,56 bei den Frauen. Also die sind relativ klein und die Frage war eben, was sind da möglicherweise die Faktoren, warum sind die so?
Sagt Anthropologe Jörg Orschied. Zusätzlich haben Eva Rosenstock und ihre Kollegen die Skelette genetisch beprobt. Dabei zeigte sich, die Menschen haben ihr vorgegebenes Wachstumspotenzial damals nicht ausgeschöpft, sagt die Archäologin. Genetisch hätten sie größer sein können.
Woran liegt es? Ist es genetisch bedingt oder steckt da auch Kultur drin? Und natürlich steckt da auch irgendwie Umwelt drin im Sinne von Ernährungszustand. All diese Dinge sind noch relativ unerforscht.
Dass die Lebensweise und die damalige Umwelt die Linienbandkeramiker stark belastet haben müssen, das passt für Jörg Orschied durchaus ins Bild.
Das ist ein rein körperlich betriebener Ackerbau. Diese Leute bauen auch Häuser. Da muss sehr viel Arbeit rein investiert werden. Das sind keine wie zusammengezimmerten Hütten, sondern das sind schon sehr klar strukturierte, richtige Häuser. Und das muss ja alles in Handarbeit erstellt werden. Das heißt, die Leute haben wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Körpergröße.
Auffällig beim Vergleich zwischen den Menschen aus dem nördlichen Mitteleuropa und denen im Süden? Im Mittelmeerraum waren Frauen und Männer annähernd gleich groß. In der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt dagegen waren die Frauen deutlich kleiner als die Männer. An der Ernährung, Krankheiten oder Mangelzuständen kann das aber nicht gelegen haben, sagt Eva Rosenstock. Das lässt sich aus den Analysen von in den Knochen eingelagertem Kohlenstoff und Stickstoff ableiten. Die zeigten keine auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Spannend war halt, dass wir jetzt nicht sehen, dass die Frauen deutlich schlechter ernährt waren als die Männer, sondern die hatten es beide recht knapp.
Die Studienautoren folgern daraus, dass Frauen weiter im Norden offenbar mehr leisten mussten als Männer.
Und da kann man natürlich jetzt spekulieren, was sind die Belastungsfaktoren hier für die Frauen gewesen? Was sicherlich ein Faktor ist, ist eine erhöhte Anzahl von Geburten und natürlich auch Versorgung von Kindern.
Was wir wissen, ist, dass die Bandkeramiker ihre Frauen von woanders hergeholt haben. Und da kann man dann so sich Szenarien ausspinnen, wie ist das für so eine junge Frau, die verheiratet wird, den Ort wechselt. Das ist eine emotionale Belastung. Gab es schon sowas wie Teenage-Schwangerschaften, also so eine Kombi aus Frühschwangerschaft. Man wächst selber noch und muss aber auch schon arbeiten. Dass da vielleicht eine gewisse Mangelsituation am eigenen Wachstum entstehen kann, halte ich für durchaus denkbar.
Fest steht für die Forschenden aber eines: Nicht nur Wohlstand und Umwelt, sondern auch der kulturelle Rahmen spielt eine wichtige Rolle dabei, wie groß wir werden.
Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.